So. Gut, dann lege ich mal los. Also, wie schon angekündigt, geht es heute um ein Thema, das sich dann nennt Methoden des gemeinsamen Lernens, Gruppenarbeit und kooperatives Lernen. Das heißt, in dieser Unterzeile können Sie auch schon rauslesen, nicht jede Gruppenarbeit ist wahrscheinlich kooperatives Lernen. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir jetzt in der nächsten guten Stunde uns gemeinsam anschauen. Mit einer gewissen Einbettung. Das heißt, ich werde Ihnen zunächst einmal ein Grundgerüst vorstellen, in das man verschiedene Unterrichtsmethoden überhaupt einbetten kann. Und dann geht es im Schwerpunkt dieser Vorlesung, wie angekündigt, eben um Methoden gemeinsamen Lernens. Zum einen mit dem Potenzial, warum sollte man das überhaupt machen? Das hört sich ja schon nach Arbeit an, sowas vorzubereiten und sowas. Dann, und da können wahrscheinlich Sie auch gewisse Erfahrungen einbringen, wenn Sie mit Gruppenarbeit auch hier im Studium Erfahrungen haben. Was für Probleme gibt es überhaupt? Was sind typische Probleme? Und das sei schon mal vorweggenommen, es sind immer ähnliche Schwierigkeiten, ähnliche Probleme, die bei Gruppenarbeiten und erfolgreichen kooperativen Arbeiten auftreten. Interessant wird es dann, wenn man sich anschaut, was steht da dahinter, also was macht Gruppenarbeit tatsächlich erfolgreich und was steht hinter nicht so erfolgreichen kooperativen Ansätzen oder die dann eben nicht ganz so kooperativ auch enden. Das heißt, da geht es um wichtige Wirkfaktoren, das wird ein ganz zentraler Punkt sein innerhalb dieser Sitzung und dann natürlich noch ein paar Beispiele, damit es noch etwas konkreter wird und ein paar Dinge zur Effektivität. Was Sie mir natürlich heute voraus haben, ist Ihr Vorwissen. Ich weiß das so grob ungefähr, was Sie schon gemacht haben in diesem Semester. Wenn Sie etwas hören, was ich erzähle, von dem Sie denken, das hört sich an, als ob man es irgendwie wissen sollte, habe ich aber keine Ahnung, was das ist, sagen Sie mir Bescheid. Zum Teil weiß ich das einfach nicht, was Sie hier schon ganz konkret besprochen haben. Das gilt natürlich aber auch ganz allgemein, wenn Ihnen was unklar erscheint oder so, sagen Sie Bescheid, dann gucke ich, ob das hier in den Rahmen reinpasst und dann können wir das konkret und ganz direkt bearbeiten oder die Frage beantworten. Und ja, damit Sie auch am allermeisten davon haben, darum geht es ja. So, hier ist schon mal die erste Frage. Kennen Sie diese Abbildung? Nein? Okay, gut. Das ist eine Möglichkeit, wie man Unterricht ganz allgemein einordnen kann. Unterricht ist nicht immer gleich Unterricht. Unterricht kann ganz verschieden aufgebaut sein, kann in verschiedene Bedingungen eingeordnet sein. Und diese Systematik hier macht eine Möglichkeit auf, wie man Unterricht auf ganz verschiedenen Ebenen sich anschauen kann. Also was macht den einen Unterricht aus, was unterscheidet die eine Unterrichtsstunde von der nächsten, die Vorgehensweise des einen Lehrers von der des nächsten Lehrers, das ist eine Möglichkeit. Es gibt da sogenannte Sichtstrukturen, also Elemente, die man von außen relativ gut und schnell beurteilen und sehen kann. Das ist zum einen Organisationsform, das heißt, habe ich sie mit ganz regulärem Fachunterricht zu tun im Klassenverband oder ist das ein leistungsdifferenzierender Unterricht zum Beispiel, also eine Fördergruppe oder eine Spitzengruppe zum Beispiel, die in einer leistungshomogenen Lernsetting miteinander arbeitet zum Beispiel. Das zweite sind die Methoden, das heißt, es geht hier nicht um sowas ganz Kleines wie ich schreibe mal was an die Tafel oder ich spreche mit den Schülern, sondern tatsächlich um übergreifende Methoden, die man im Unterricht einsetzen kann. Direkte Instruktion, da kommen wir später nochmal dazu, Frontalunterricht, darunter können Sie sich sicherlich grob was vorstellen, das ist auch das, was wir hier jetzt gerade im Großen und Ganzen praktizieren, aber so etwas auch wie Projektarbeit oder offener Unterricht. Da ist schon eine Frage, ja. Okay, also die Frage war, werden die Folien in OLAD eingestellt? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Prozedere immer ist, aber ich denke, wenn das so üblich ist, dann werden sie auf jeden Fall auch eingestellt. Ja? Okay. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Methoden, genau. Also so übergreifende Methoden, wie Unterricht aufgebaut sein kann. Eine andere Möglichkeit, eine andere Ebene, die man als Sichtstruktur noch begreifen kann, sind Sozialformen. Die hängen manchmal ziemlich direkt an den Methoden dran. Das heißt, im Frontalunterricht erwarte ich eine gewisse Sozialform als prägend innerhalb des Unterrichts. Und in einer Projektarbeit zum Beispiel ist wahrscheinlicher, dass dann Schüler auch mal in Gruppen zusammenarbeiten. Das heißt, bei den Sozialformen geht es wirklich, wie viele Schüler arbeiten hier gerade zusammen? Ist es alleine? Ist es zu zweit? Ist es in größeren Gruppen? Es kann aber auch sein, dass innerhalb von Methoden verschiedene Sozialformen eine Rolle spielen. So, und jetzt hier nochmal zur Unterscheidung. Die Sichtstrukturen sind das eine. Die tiefen Strukturen, die sind ziemlich wichtig. Die kann man aber nicht so gut sehen, dummerweise. Die tiefen Strukturen bezeichnen hier die Lehr-Lern-Prozesse, die in einem Unterricht ablaufen und die auch die Qualität des Unterrichts ganz, ganz elementar mitbestimmen. Das heißt, hier geht es darum, losgelöst jetzt von der einzelnen Methode oder Sozialform, wie zum Beispiel das Classroom-Management, also der Umgang mit Organisationssachen oder Störungen oder so etwas im Unterricht, wie das abläuft oder wie erfolgreich ein Lehrer es schafft, Lernprozesse, Denkprozesse, kognitive Prozesse bei seinen Schülern zu aktivieren, anzuregen, mit Aufgabenstellungen, mit Materialien, die eingesetzt werden oder so etwas. Oder das Dritte, was da noch steht, ist die Unterstützung. Das heißt, wenn ein Lernprozess angeregt ist, wie schaffe ich es als Lehrer, wie gut oder weniger optimal, schaffe ich es, solche Lernprozesse auch zu unterstützen? Kann man sich vorstellen, das kann man schon erschließen, wenn man ziemlich genau hinguckt. Es ist aber nicht ganz so leicht, als wenn ich versuche zu beurteilen, arbeitet da jetzt gerade ein Schüler alleine oder sind es vier Schüler? Das ist ziemlich leicht zu sehen. Wo wir heute sind, und deswegen habe ich das jetzt auch hier eingeführt, sind zum einen die Methoden, stand auch schon auf der Titelfolie drauf, hat aber natürlich auch was mit Sozialformen zu tun, ist auch liegt in der Natur der Dinge, wenn es um Gruppenarbeiten geht, geht es eben nicht um Einzelarbeiten, aber es ist interessant zu schauen, was macht das auch mit den Lernprozessen. So, das hatte ich eben auch schon angekündigt. Wenn man in den Unterricht reingeht, kann man sich auch mit Modellen behelfen, um zu verstehen, was passiert denn da überhaupt im Unterricht. Das kann ich zum einen nehmen, um Unterricht zu analysieren, das kann ich aber auch, und das ist in seiner Einfachheit da ganz bestechend, ich kann das aber auch sehr gut verwenden, um Unterricht zu planen. Das heißt, Sie werden alle früher oder später, vielleicht machen Sie das auch jetzt schon, in die Situation kommen, eigenen Unterricht zu planen. Und natürlich hat das was mit Ihnen zu tun. Ne? Also da unten Lehrende, schon mal klar, sie sind irgendwie dran beteiligt. Schüler ist auch klar, Lerner sind irgendwie auch beteiligt. Die Frage ist aber, wie beziehe ich die schon ein in meiner Planung? Und das Dritte, was auch eine ganz wichtige Komponente innerhalb der Unterrichtsplanung oder innerhalb des Unterrichts ist, ist tatsächlich das Thema und der Gegenstand. Und das Interessante an diesem sehr, sehr einfachen Modell, mehr kommt da auch nicht dazu, sind diese Pfeile, die Sie hier sehen, und die haben Pfeile in beide Richtungen. Das heißt, es geht hier um Interaktion, also um eine gegenseitige Beeinflussung dieser unterschiedlichen Komponenten. Warum erzähle ich das Ganze? Es kommt darauf an, was ich in einem Unterricht betonen möchte. Zum Beispiel, wenn ich die Interaktion des Lehrenden mit dem Gegenstand betone, hat das eine andere Implikation für Methoden oder für Rollen, die daran beteiligt sind. Das heißt, ich bereite als Lehrende ganz gezielt einen Gegenstand vor und präsentiere das den Schülern sozusagen. Das heißt, die Rolle der Lehrenden ist hier eine ganz andere, als wenn ich beispielsweise die Interaktion zwischen Lernendem und dem Thema betone. Da kann es sein, dass der Lehrer sehr, sehr viel stärker in den Hintergrund rückt und die Schüler eine sehr, sehr viel zentralere Rolle einnehmen. Das heißt, das sind unterschiedliche Komponenten, die man unabhängig voneinander sich angucken kann. Man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass das alles miteinander interagiert, etwas miteinander macht und entsprechende Schritte impliziert, die ich hier berücksichtigen kann. Ich nehme das jetzt als Grundgerüst, um Ihnen zwei Elemente vorzustellen. Zum einen etwas, was ich hier auf dieser linken Seite abspielt und dann danach die andere Seite, die dann stärker die Schülerinteraktion in den Vordergrund rückt. Ah, jetzt kommt schon, ich bleibe nochmal hier. Beispiele hier für diesen linken Pfeil können zum Beispiel sein, habe ich vorhin gerade schon erwähnt, der Frontalunterricht, was auch immer das ist immer so ein bisschen fuzzy, es ist alles Mögliche und nichts. Also irgendwie steht der Lehrer im Vordergrund und erzählt was. Das ist ganz auf jeden Fall eine diesen Aspekt betonende Methode im Unterrichtsgeschehen. Ich kann aber auch mit etwas differenzierteren Methoden hier herangehen. Ein Beispiel, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist die direkte Instruktion. Wenn Sie in die Literatur reinschauen oder in, ja, wenn Sie etwas hören, wenn Sie Personen hören, die sich über lehrerzentrierte Formate unterhalten, dann hören Sie sehr häufig direkte Instruktion als, ja, als Synonym für Frontalunterricht. Das ist es aber nicht ganz. Was bei Frontalunterricht mitschwingt, ist immer so ein Zweifel in der Aktualität. Funktioniert das überhaupt? Ist das nicht völlig veraltet? Ist das nicht ein sehr passiver Ansatz, der hier forciert wird? Und das stimmt manchmal. Das stimmt aber nicht immer. Das heißt, ich kann auch lehrerzentrierte Methoden, die sehr, sehr stark am Schreibtisch vorbereitet sind, sozusagen in einer sehr, sehr lernförderlichen Art und Weise in einen Unterricht hineinbringen. Und die sogenannte direkte Instruktion ist dann ein ziemlich interessantes Beispiel. Ich habe hier ein konkretes Beispiel mitgebracht, in der diese Methode angewendet wird. Im Prinzip werden in dieser direkten Instruktion als Methode, das wird etwas berücksichtigt, was man so aus der Lernpsychologie weiß, zum Beispiel, dass man besser lernt, wenn eine Aufmerksamkeit auf einen Lerninhalt fokussiert ist, als wenn ich irgendwas anderes mache. Das heißt, ich muss als Lehrer dafür sorgen, dass sich meine Schüler auf den Inhalt konzentrieren, dass die Aufmerksamkeit gerichtet ist. Das kann ich indirekt herstellen, ich kann das aber auch ziemlich direkt herstellen, indem ich sage, jetzt hier aufpassen, das und das machen. Ich kann auch dafür sorgen, dass die Informationsaufnahme optimiert wird. Informationsverarbeitung, das haben Sie, glaube ich, schon gemacht irgendwie in der Lesung. Ja, genau. Das heißt, da gibt es eine ganze Erkenntnisse, wann das gut funktioniert oder wann das vielleicht auch mal nicht so gut funktioniert. Und wenn ich all das in mein Vorwissen in die Vorbereitung reinpacke, kann ich ziemlich gezielt auch Lernsituationen herstellen, die sehr, sehr eng gesteuert sind von der Lehrkraft, die aber durchaus erfolgreich sein können. Indem ich zum Beispiel das Wiederholen, das ist eine ziemlich einfache Strategie, die aber ziemlich gut für eine Informationsverarbeitung unterstützend wirken kann. Das heißt, wenn ich mir einen Lerninhalt nicht nur einmal anschaue, sondern mehrfach, ist das schon mal ziemlich gut, dafür kann ich als Lehrkraft sorgen. Oder ich kann dafür sorgen, dass bestimmte allgemeine Prinzipien erstmal verstanden sind und dann vertieft wird. Ich kann dafür sorgen, dass ich Fehler erkenne und die Fehler ausgleiche, zum Beispiel. Das Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, wenn es denn funktioniert, muss man gleich mal ausprobieren, ist aus einem Projekt mit erwachsenen Schülern. Das heißt, es geht hier um eine Methode zur Leseförderung für funktionale Analphabeten, die in wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt wird. Und das Prinzip dieser sehr, sehr geleiteten, sehr, sehr engmaschigen, direkten Instruktionen, wie ich finde, sehr, sehr gut illustriert. Wir werden uns nicht das ganze Video anschauen, aber zumindest mal reinschauen. Wenn es klappt. Ups, da. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist nicht so super von der Qualität, wie groß es geht. Ups, gehen wir an den Anfang. Im
Forschungsprojekt werden verschiedene Unterrichtsmodule für die Alphabetisierung Erwachsener entwickelt, erprobt und evaluiert. Das Praxisfeld bildet eine Intensivlerngruppe
von 7 Lernenden. Ich glaube hier.
Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Wir lernen täglich 4 Unterrichtsstunden.
Im März 2009 wurde
im Rahmen der Leseförderung ein 14-wöchiges Unterrichtsmodul zum sicheren Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz durchgeführt. Konzipiert wurde das Modul von Anna-Maria Hinz aus der Kölner Forschergruppe und Professor Matthias Grünke, Lehrstuhl für Pädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen des schulischen Lernens. Im Modul wurde der didaktische Ansatz der direkten Instruktion mittels des Intra-Act-Plus-Programms der Autoren Janssen, Streit und Fuchs umgesetzt. Da dieses Konzept für die Vor- und Grundschule entwickelt wurde, musste es für die Lernergruppe im ABC-Projekt erwachsenengerecht verändert werden.
Aber Sie sehen,
während des Unterrichtsmoduls gab es an jedem Vormittag
Es ist ein ganzes Programm, ein ganzes Buch, was ganz strukturiert Lerninhalte vorgibt und die Rolle der Lehrkraft und der Schüler jeweils sehr, sehr genau spezifiziert.
15-minütige Trainingseinheiten mit jeweils 3 Übungsphasen.
Also beginnen wir mit dem Lauftraining. Ich habe hier Buchstabentafeln. Da seht ihr immer einen Buchstaben drauf und eure Aufgabe ist, dazu den Laut zu nennen, zu den Buchstaben. Hier habt ihr das M. Okay. Und das ist M. Wunderbar. Super. Sehr gut. Sehr gut. Und das
ist
ja. Jetzt habe ich zwei Buchstabentafeln, das heißt, ich kann damit auch Silben zeigen. Und eure Aufgabe ist dann, wenn ich die zwei hier zusammenstelle, die Silbe zu lesen, also zwei Laute zusammenzuziehen. M, A, macht zusammen Ma. Und das wollen wir üben.
Das heißt, ich stoppe hier nochmal. Also das, man sieht einfach jetzt im Laufe dieses Videos verschiedene Prinzipien, wie dieses Programm durchgearbeitet wird. Was man sieht, die Lehrkraft steht auch räumlich im Zentrum. Das heißt, die Lehrkraft gibt die Geschwindigkeit vor. Die Lehrkraft ist diejenige, die die Materialien vorstellt und einsetzt. Es sind aber trotzdem Elemente drin. Sie haben es jetzt gerade bei dem gemeinsamen Nachsprechen dieser Laute gehört. Es sind auch Elemente drin, die etwas mit Übung zu tun haben, mit Anwendung zu tun haben und dann eben auch eine Ausweitung der Prinzipien, die da vorgestellt werden. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter vorstellen, diesen kurzen Eindruck, den wollte ich Ihnen nur zeigen. Das heißt, eine lehrerzentrierte Unterrichtssituation muss nicht heißen, da steht jemand vorne und spricht und der Rest hört zu und ist passiv und, oder macht irgendwas anderes oder sowas. Das heißt, es kann durchaus eine sehr, sehr starke Interaktion in so einem lehrerzentrierten Setting sein, wie es zum Beispiel in diesem Prinzip hier ist. Das Video ist frei zugänglich, das heißt, es ist auch in den Folien drin, die dann hoffentlich in OLA drin stehen. Das heißt, das können Sie sich auch noch mal ein bisschen intensiver anschauen. Das Interessante an diesem Projekt hier ist auch, dass es eben evaluiert ist, wissenschaftlich betreut ist und in seinem Erfolg, in seiner Effektivität auch ganz gut erforscht ist. Das heißt, man sieht auch gerade für schwächere Lerner ist das ein ganz spannendes Format. Das heißt, diese Engmaschigkeit des Rahmens, der hier vorgegeben wird, ist gerade für Lerner, die Schwierigkeiten damit haben, sich selbst zu organisieren oder selbstständig mit mehr oder weniger komplexem Material umzugehen, kann das eine sehr, sehr große Hilfe sein. Aber es geht ja heute schwerpunktmäßig um das gemeinsame Lernen, das heißt um Methoden, die weniger den Lehrer im Zentrum haben, sondern vielmehr die Schülerinnen und Schüler ins Zentrum stellen und auf verschiedene Art und Weise ja, das Ziel haben, aus so einem Lernsetting auch eine möglichst effektive Lehr-Lern-Situation zu machen. Ich habe hier drei Beispiele. Gruppenpuzzle, Gruppenrallye oder Turnier, konstruktive Kontroverse, also im Prinzip sind es vier Methoden. Das heißt, diese vier Methoden werden Sie heute auch im Rahmen dieser Vorlesung kennenlernen, damit Sie ein wenig einen konkreteren Ansatzpunkt haben, wie man so etwas auch ganz, ganz konkret im Unterricht umsetzen kann. Nochmal auf dieses didaktische Dreieck zurückkommen. Wir haben jetzt hier also eine stärkere Betonung der Interaktion zwischen den Lernenden, also den Schülerinnen und Schülern, und dem Lerngegenstand, also und dem Thema, um das es geht. Das kann unter Umständen auch gar nicht fix sein. Das kann unter Umständen auch beinhalten, dass die Schülerinnen und Schüler sich selbst ein Thema erarbeiten. Da merkt man dann auch, da ist dann das Ausmaß der Kontrolle durch den Lehrer auch nochmal runtergeschraubt. Das heißt, sobald dieser Aspekt hier betont ist, hat der Lehrer nicht mehr eine direkt instruierende Rolle, sondern da geht es sehr, sehr viel stärker um eine Lernbereitstellung oder auch eine Unterstützung des Lernens im Verlauf. An manchen Stellen ist es sehr sinnvoll, an manchen Stellen ist es auch sehr sinnvoll, sich da zurückzunehmen. Das fällt vielen Lehrern übrigens wahnsinnig schwer. Das müssen Sie sich auch mal beobachten. Das heißt, Sie haben natürlich ein Fachstudium hinter sich, Sie wissen eine ganze Menge und Sie wissen halt auch, wie es geht. Das heißt, sich in solchen Situationen, in denen die Schüler aktiv sind, zurückzunehmen und keine Lösungen bereitzustellen, sondern die Schüler tatsächlich machen zu lassen, erfordert auch eine tatsächlich ziemlich starke Reflexion der eigenen Lehrerrolle und ein ziemlich absichtliches Umgehen mit solchen Lernsituationen. Das heißt, man muss auch wissen, was bringt das überhaupt? Wann lohnt sich das auch, so etwas einzusetzen? So, an dieser Stelle würde ich Sie jetzt gerne, oder nicht gerne, ich frage Sie einfach, was halten Sie denn von Gruppenarbeit? Kann man ja so und so sehen. Nehmen Sie sich mal kurz einen Zettel, machen Sie sich ein paar Stichpunkte. Was fällt Ihnen ein Positives zu Gruppenarbeit und an welchen Stellen finden Sie das ein bisschen schwierig? Ja? 2 Minuten. So, haben Sie alle was? Vielleicht, ja. So, an dieser Stelle, auch wenn Sie es gerade zum Teil schon gemacht haben, bitte tauschen Sie sich jetzt mit einer Person, die neben Ihnen sitzt, aus und tragen Sie mal das ganz kurz zusammen. Schauen Sie, ob Sie unterschiedlich Vor- und Nachteile haben. Wieder 2 Minuten. So, ich glaube, das reicht. Ich unterbreche Sie an dieser Stelle. Und jetzt bin ich mal ganz mutig, jetzt würde ich Sie bitten, erst zuhören, dann machen. Ja? Drehen Sie sich bitte in Ihren Zweierpärchen, die Sie jetzt gerade gefunden haben, einmal um, also in jeder zweiten Reihe natürlich, das finden Sie schon raus. Und gleichen Sie das nochmal zu viert ab. Wieder ganz, ganz kurz, sodass Sie gleich ein paar Sachen haben. Ja, umdrehen, hinter Ihnen schauen, wer da sitzt. So, das reicht. Dann unterbreche ich Sie schon wieder. Ich unterbreche Sie an dieser Stelle, weil ich denke, natürlich kann man darüber noch sehr viel mehr sprechen. Aber an dieser Stelle möchte ich Sie jetzt um ein paar Beispiele bitten. Was haben Sie gerade andiskutiert? Was für Beispiele sind Ihnen eingefallen? Also was finden Sie gut an Gruppenarbeit? Was finden Sie vielleicht eher kritisch? Was für Bedenken haben Sie? Sammeln wir einfach mal ein paar Beispiele. Hier vorne gibt es schon. Gut, also der Beitrag hier vorne war gerade, kritisch wäre an Gruppenarbeit, dass es manchmal so ist, dass einer alles macht oder wenige alles machen und manche gar nichts machen. So habe ich das richtig verstanden. Okay. Danke. Was haben Sie noch diskutiert? Ja. Okay. Also ich bitte Sie, ein bisschen ruhig zu sein, damit Sie sich vielleicht sogar beim ersten Mal schon hören können. Ich wiederhole es aber auf jeden Fall für die Kamera. Eine mögliche Lösung für dieses Problem könnte sein vielleicht, dass man alle auf einem relativ ähnlichen Level hat, wissensmäßig oder was das Wissen angeht, sodass keiner einen Vorteil oder Nachteil hat. Okay, so. Okay. Also es waren jetzt 2 Sachen. Eine Möglichkeit wäre, wie es gut funktionieren kann, ist, dass wenn Teile, die einzeln erarbeitet wurden, auch tatsächlich den Kindern zugeordnet sind, den Schülerinnen und Schülern. Und zum anderen haben Sie gesagt, dass Sie es gut finden, wenn Gruppen ganz absichtlich heterogen sind, nicht ganz gleich. Okay, danke schön. Ich lasse es jetzt immer erstmal so stehen und sammeln wir erstmal da ganz hinten. Okay. Also es geht um eine ganz gezielte Herstellung dieser Heterogenität, die gerade schon angesprochen wurde, indem man die Schüler sich nicht zufällig in Gruppen zusammenfinden lässt, sondern das möglicherweise im Vorfeld schon selbst überlegt und die Schüler ganz gezielt zusammenstellt. Okay, ja. Okay, das ist natürlich auch richtig. Also wenn verschiedene Aufgaben in einer Gruppe verteilt werden, dann hat jeder einen guten Überblick über seinen Bereich, aber niemand, wenn es nicht so gut läuft, einen Überblick über alles. Ja? Okay. Also eine Möglichkeit, genau das auszugleichen, ist, wenn man Gruppenarbeit nicht nur irgendwie laufen lässt, sondern am Schluss die Schülerinnen und Schüler bittet, ein Fazit zu ziehen, um das dann mit den anderen zu teilen. Okay? Sie hatten sich auch? Okay. So, noch zwei oder drei, wenn Sie, ja. Gut, also der Einwurf Ihrer Kommilitonin war gerade so eine gezielt hergestellte Heterogenität. Das wäre jetzt wieder eine Einschränkung dessen. Kann auch manchmal schwierig sein, wenn es, ich würde Sie bitten, das Geräuschlevel ein bisschen runterzufahren, danke. Wenn man es dann so am Ende hat, dass gute Schüler schlechten Schülern einfach nur in einer Mini-Frontalsituation Sachen erklären. Also immer ein guter, ein schlechter, sowas ungefähr. Okay, danke schön. Ja? Also Schüler, ja, okay. Also Schüler erklären möglicherweise anders als Lehrer. Hatten Sie schon die Zone der proximalen Entwicklung hier irgendwie? Nein, ja, nein, vielleicht? Also merken Sie sich das mal, Zone der proximalen Entwicklung meint im Großen und Ganzen, Schüler sind sich untereinander ähnlicher natürlich als der Lehrer den Schülern ist, was den, was das Wissen angeht. Selbst jemand mit einem Wissensvorsprung hat einen weniger großen Wissensvorsprung gegenüber seinen Mitschülern, als es der Lehrer hat. Und dann kann man anders erklären, das ist einfach so. Ja, das ist ein guter Punkt. Gut, gibt es noch einen letzten Punkt und dann machen wir weiter da hinten, ja? Ich habe akustisch nicht alles verstanden, korrigieren Sie mich gleich. Also wenn Gruppenarbeit kann als ungerecht empfunden werden, weil die individuelle Note in der Wahrnehmung häufig im Vordergrund steht und man dann praktisch, ich mache es jetzt mal in meinen eigenen Worten, die nicht so optimale Leistung der anderen ausbaden muss. Ungefähr, ja? Okay. Na, machen wir, das sieht irgendwie dringend aus, dann nehmen wir Sie noch als Letztes und dann geht's weiter, ja. Das heißt, es ist hier eine Kombination aus zwei heterogenen Gruppen, aber jeder muss eine einzelne Leistung bringen, die man dann nachher sehen kann. So ungefähr. Ja, gut. Dann vielen Dank zunächst einmal. Also da war alles Mögliche dabei, was Sie in ähnlicher Form in den nächsten Minuten, in den nächsten Folien auch genauso wiederfinden können. Und ich sehe meine Aufgabe jetzt darin, Ihnen ja, die grundlegenden Prinzipien dazu vorzustellen, sodass Sie das, was Sie gerade auch zum Teil völlig theoriekonform selbst gerade schon geäußert haben, besser einsortieren können und damit dann auch agieren können, wenn Sie Ihren Unterricht planen. So, oh, ja, bisschen schräg animiert, egal. Also eine Möglichkeit ist natürlich, warum sollte ich überhaupt Gruppenarbeiten machen, wenn man sich das überlegt? Da klingt viel wirklich viel Arbeit. Man muss irgendwie Materialien vorbereiten, man muss unter Umständen sich überlegen, welche Schüler sollen hier zusammenarbeiten. Ich muss mit allen möglichen Schwierigkeiten kämpfen, Gefühlen von Ungerechtigkeit, Gefühlen von, das ist hier nicht so ganz optimal, wieso soll ein Schüler mir was erklären, wenn doch der Lehrer was erklärt und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Herausforderungen, warum man das Ganze machen soll. Das eine ist zum Beispiel, verschiedene Personen bringen unterschiedliche Sachen mit. Verschiedene Augen sehen Verschiedenes. Man hat man kann auf unterschiedliche Ressourcen zurückgreifen und die grundlegende Idee von Gruppenarbeiten ist es, sobald mehrere Menschen zusammenarbeiten, habe ich mehr Ressourcen, auf die ich zugreifen kann und das sollte im Idealfall natürlich auch das Ergebnis positiv beeinflussen können. Ziemlich einleuchtend. Stimmt nicht immer und ganz, aber in den meisten Fällen ist das eine sehr, sehr gute Rationale, die da dahinter liegt. Auf der anderen Seite, und das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt, kann Gruppenarbeit auch motivieren. Es gibt ja in einer ganz grundlegenden Theorie zur Lernmotivation ein Element, das da heißt soziale Eingebundenheit. Das heißt, Schüler, Schülerinnen, aber das gilt auch für Erwachsene, lernen motiviert, wenn zumindest ein Teil des Lernens in einer sozialen Einbettung geschieht. Das heißt, ich bin nicht alleine, ich fühle mich nicht alleingelassen, sondern ich kann mit anderen zusammenarbeiten. Menschen sind soziale Wesen und dieses Potenzial, diese Ressource kann man auch sehr, sehr gut nutzen, sodass es auch Spaß macht, an Inhalten zu arbeiten. Zum anderen, das steht hier oben drüber noch, Gruppenbelohnung und Wettbewerb, auch das kann natürlich ein Ansporn sein. Ein Wettbewerb, der nicht mehr auf individueller Ebene stattfinden muss, sondern der auch zwischen Gruppen stattfinden kann. Das heißt, ich kann dieses manchmal etwas schwierige Element des Wettbewerbs, der sehr, sehr motivierend sein kann, nutzen, ohne dass dabei einzelne Personen ganz stark in den Fokus gestellt werden, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass einzelne Personen auch hinten dran bleiben. So, was gibt es noch? Als Gesundheit. Als pädagogische Psychologen interessiert uns natürlich auch nicht nur das soziale Element und nicht nur das motivationale Element, sondern es geht auch darum, wie funktioniert denn überhaupt Lernen? Also gibt es auch lerntheoretische Vorteile, die sich aus dem Lernen in einer gemeinschaftlichen Situation ergeben? Und ja, die gibt es zum Glück und die sind auch ganz spannend. Zum Beispiel der kognitive Konflikt. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, Sie lernen für Ihre nächste Klausur und lesen so ein Buch und denken irgendwie, ja, klingt logisch, irgendwie so, habe ich verstanden, und haken das ab. Ja. Versus Sie lesen etwas und setzen sich zum gleichen Lerninhalt mit Kommilitonen auseinander. Sie werden merken, oder Sie haben sicherlich das auch schon mal festgestellt, dass es bei genau dem gleichen Input, dem gleichen Lernmaterial ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten häufig gibt, wie man Sachen verstehen kann. Das heißt, Zusammenhänge, die unterschiedlich hergestellt werden, Interpretationen, die unterschiedlich getätigt werden oder so etwas. Das heißt, in der Auseinandersetzung mit anderen merke ich erst, wo kann es hier Dissonanzen geben, wo kann es hier einen Konflikt geben und an der Auffüllung dieses oder Auflösung dieses kognitiven Konfliktes kann man lernen. Das ist was, das ist ziemlich praktisch, weil ich brauche dafür auch damit ich so einen Konflikt auflösen kann. Also ich habe irgendwas anders verstanden, da muss ich erstmal gucken, wie kann ich denn meine Position überhaupt begründen? Oder wie ist das, was der andere da gerade erzählt, völlig haltlos, weil er die Hälfte nicht gelesen hat? Oder ist das berechtigt oder wie auch immer? Das heißt, ich muss mich mit Lernmaterial intensiver beschäftigen, um so einen Konflikt überhaupt auflösen zu können. Beziehungsweise allein schon die Tatsache, dass ich mich über einen Text unterhalten kann oder einen Lerninhalt unterhalten kann, bringt mich schon auf eine bessere Verstehensstufe, eine bessere Verarbeitungsstufe. Auch das beim Lesen klingt vieles sehr, sehr logisch oder wenn Sie irgendwo in der Vorlesung was hören, klingt super, habe ich verstanden und dann kommt jemand danach 5 Minuten später und fragt Sie, na und? Können Sie es gerade nochmal zusammenfassen, das Wichtigste in 5 Minuten oder so? Das ist gar nicht so leicht. Wenn Sie das geschafft haben, dann sind Sie schon einen ganzen Schritt weiter. Und bei Schülerinnen und Schülern ist es nicht anders. Wenn ich es schaffe, zu paraphrasieren, das alles in meinen eigenen Worten zu erzählen und auch noch richtig zu erzählen, dann habe ich schon einen sehr viel anspruchsvolleren kognitiven Prozess ablaufen, als wenn ich das einfach nur rezipiere und eventuell was später damit mache oder auch nicht. So, jetzt bin ich hier ein bisschen hängen geblieben. Interaktion und Diskurs mit anderen passt so ein bisschen dazu, also Wissen wird auch differenzierter, indem ich andere Aspekte noch mit einbaue. Und das Letzte ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn ich mit anderen interagiere, dann ist natürlich da notwendigerweise, oder nicht notwendigerweise, aber häufig auch nicht nur einen anderen etwas präsentieren, sondern ein Diskurs, ein Fragen stellen, ein Antworten. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, indem zum Beispiel jemand fragt, ja, habe ich nicht verstanden, kannst du da mal ein Beispiel sagen? Ein Beispiel zu formulieren zu einem Lerninhalt ist eine ganz, ganz typische Möglichkeit, wie man Elaboration anregen kann. Kennen Sie Elaboration schon als Begriff? Kennen Sie schon, sehr gut. Das heißt, es geht hier um das Verknüpfen von neuem Wissen mit Vorwissen, mit dem, was schon da ist. Und sobald ich es schaffe, erfolgreich ein Beispiel zu formulieren, habe ich das Ganze schon stärker elaboriert, tiefer verarbeitet, mit meinem Vorwissen verknüpft. Ich weiß, was für ein Grundprinzip dahinter steht, sonst könnte ich mir kein Beispiel einfallen lassen. Und mir fällt ein Beispiel aus vielleicht einem komplett anderen Kontext ein. Ich deute das Gemurmel ein wenig so, als ob Elaboration nicht ganz jedem ganz parat wäre. Stimmt das? Ja? Möchte jemand nach vorne preschen? Sie haben doch gerade gesagt, das ist ein bisschen gemein. Möchten Sie es kurz nochmal in Ihren eigenen Worten erklären? Was ist eine Elaboration? Ungern. Na, im Prinzip doch schon das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Also eine tiefere Verarbeitung von Wissen, von Material, indem man es mit anderen Dingen assoziiert, mit anderen Sachen, die man schon weiß, anderen Lerninhalten, auch mit der Idee, dass Wissen sehr, sehr viel flexibler zugänglich wird. Wenn man Vokabeln lernt, dann sind die meistens sehr isoliert. Irgendwo hängen die im Langzeitgedächtnis rum. Man kommt vielleicht dran, man kommt vielleicht nicht dran. Sobald ich es schaffe, diese singuläre Information mit anderen Sachen, die ich schon weiß, zu verknüpfen, habe ich viel mehr Ansatzpunkte, wie ich an diese Informationen auch wieder drankommen kann. Und das funktioniert in Gruppenarbeitskontexten ganz gut. Okay? Gut. So. Aber es gibt natürlich wie immer ein großes Aber neben der vielen Möglichkeiten. Sie haben das auch schon ganz gut beschrieben. Gibt es eine ganze Menge Herausforderungen, würde ich das mal nennen, oder Probleme, die bei Gruppenarbeit typischerweise auftreten können. Sie merken vielleicht, ich spreche hier noch nicht von kooperativem Lernen, sondern es geht ganz allgemein um Gruppenarbeit, also um Situationen, in denen irgendwie Personen irgendwie zusammenarbeiten, sowas. Zum einen gibt es natürlich Koordinationsverluste, also das kennt vielleicht auch jeder. Jeder, der schon mal ein Referat oder sowas gemeinsam vorbereitet hat, dann hat der eine was nicht gelesen, der andere hat einen Text nicht dabei, dann haben aus Versehen zwei das Gleiche gemacht, während sie eigentlich doch was anderes machen sollten und so weiter und so weiter. Das heißt, so typische Sachen, um die man sich normalerweise ganz alleine kümmern könnte, weil es nur mich angeht, sobald ich mit anderen zusammenarbeite, bin ich von den anderen abhängig. Das kann eine große Herausforderung bedeuten. Und dann, das haben Sie auch schon angesprochen, gibt es verschiedene Möglichkeiten von Motivationsverlusten. Das ist ein ziemlich interessantes Gebiet aus dem Bereich der Sozialpsychologie. Also wer sich dafür interessiert, haben wir jetzt nicht so viel Zeit, aber das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wenn Sie da die Möglichkeit haben, vielleicht gibt es dazu Seminare oder sowas. Sozialpsychologie ist immer sehr spannend. Die haben sehr gute Experimente, sehr unterhaltsam und sehr brauchbar im Alltag. Das heißt, was habe ich hier alles? Trittbrettfahrereffekt zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz typisches Phänomen, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, dass wenn ich denke, ach, mein Beitrag ist jetzt hier sowieso nicht so wichtig, ich kann gar nicht so viel beitragen zum Gesamtergebnis und dann strenge ich mich auch weniger an. Das muss nicht unbedingt eine ganz, ganz bewusste Entscheidung sein, sondern das ist auch was, was ziemlich nebenher und unterliegend funktionieren kann. Sobald man viel ist, strengt man sich weniger an im Vergleich zu, als wenn ich alleine eine Aufgabe bearbeiten würde. Kommt Ihnen das bekannt vor? Vielleicht, ja, genau. Das Zweite, soziales Faulenzen. Sie sehen auch schon, die Namenswahl dieser Effekte impliziert auch schon einiges. Soziales Faulenzen ist dann häufig zu beobachten, ist auch ein Motivationsverlust, wenn ich denke, kann man ja später eh nicht nachweisen, von wem jetzt hier gerade die Arbeit kommt oder das Ergebnis kommt. Warum soll ich mich dann... Also das ist doch für mich viel ökonomischer, wenn die anderen arbeiten, da muss ich mich jetzt hier nicht auch noch reinhängen. Das ist, wenn man es ökonomisch sieht, auch ganz schön nachvollziehbar. Also ich brauche das Endergebnis, aber sind ja noch genügend andere da, die sich um das Endergebnis kümmern können, sodass ich alleine da jetzt vielleicht währenddessen lieber was ganz anderes mache. Ich stelle dir jetzt alles mal vor und danach können wir uns noch damit beschäftigen, was man da noch tun kann. Aber Sie haben auch schon ein paar ganz gute Ideen produziert. Der nächste Effekt, der sogenannte Gimpel-Effekt, das ist genau die andere Seite. Wenn man in der Gruppenarbeit ist und man sieht, ja, die anderen machen ja alle gar nichts oder nicht das, was abgesprochen war. Habe ich dann noch Lust, mich reinzuhängen so richtig? Auch nicht so richtig. Das heißt, wenn man sich ausgenutzt fühlt, kann das auch etwas sein, was die Motivation sehr, sehr stark verringern kann. Und dann das Letzte, das klang auch schon so ein bisschen an, der Statuseffekt. Gerade wenn ich es mit heterogenen Gruppen zu tun habe, das kann in der Schule sein, das kann aber auch hier an der Uni durchaus passieren. Das heißt, wenn ich es zum einen entweder mit sehr beliebten Schülern in so einer kleinen Gruppe zu tun habe oder mit Schülern, die einfach schon viel mehr wissen, dann kann es durchaus möglich sein, dass ich sage, ja, traue ich mich nicht so richtig. Die lenken jetzt hier die Gruppe, die leiten die Gruppe und warten wir mal kurz, bis alle, ja, oder sie machen das leise, genau. So, also der Statuseffekt ist manchmal nicht zu unterschätzen, gerade wenn man es wirklich mit Schülern zu tun hat, die unterschiedlich sind und die sich unter Umständen auch ganz gut kennen. Das muss nicht immer ein Vorteil sein, sondern kann auch für die Interaktion manchmal eine Schwierigkeit bedeuten. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann man denn dagegen tun? Es gibt drei Grundprinzipien, die sollten Sie sich auf jeden Fall merken. Wenn Sie sich das merken als Grundprinzip, was hinter dem Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von kooperativen Lernsettings stehen kann, dann können Sie daraus alles Mögliche ableiten. Dann können Sie damit wirklich gut umgehen und auch entscheiden, warum, wenn mal irgendwas nicht so ganz super funktioniert hat in der Gruppenarbeit, woran das liegen könnte. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit liegt es an dem Ausgeprägtsein oder nicht so Ausgeprägtsein von diesen drei Prinzipien. Die erkläre ich jetzt aber gleich noch mal ein bisschen. So. Zum einen, wenn man eine Gruppenarbeit vorbereitet, das merkt man dann auch meistens, sobald man sich hinsetzt, verwenden Sie wirklich echte Gruppenaufgaben. Nicht alles, was es so an Lernmaterial gibt oder Lernstoff gibt, an Inhalten gibt, ist gleich gut geeignet, um Gruppenaufgaben erfolgreich machen zu lassen. Das heißt, ich brauche auch eine Aufgabe, die tatsächlich von unterschiedlichen Gruppenmitgliedern oder unterschiedlichen Kleingruppen überhaupt übernommen werden kann. Das macht wenig Sinn, wenn ich zum Beispiel Inhalte habe, die direkt aufeinander aufbauen. Das heißt, ich muss das eine wissen, damit man das nächste bearbeiten kann. Das macht nicht so viel Sinn, wenn ich parallel arbeitende Gruppen habe. Was funktioniert, sind additive Aufgaben. Das heißt, hier ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, Hauptstädte sammeln. Die Idee dahinter ist, wenn ich viele Gruppen habe, wird mehr an Ergebnissen produziert und das ist besser, als wenn ich nur eine Gruppe habe. Die wird vermutlich weniger Hauptstädte zusammentragen. Es ist aber auch ein bisschen egal, ob das jetzt 4 Gruppen sind oder 5 Gruppen sind oder 6 Gruppen sind. Die Idee ist, je mehr Leute, desto mehr Input, desto mehr Ideen. Was auch noch gut funktioniert, sind konjunktive Aufgaben. Das heißt, wenn ich ein Ganzes habe als erwartetes Endergebnis und jede Gruppe, die beteiligt ist, einen elementaren Teil zur Endlösung beiträgt. Das heißt, erst dann, wenn alle Gruppen ihren Teil beigetragen haben, ist die Aufgabe auch komplett, ist die Aufgabe auch endgültig gelöst. Das Beispiel, was hier jetzt genannt ist, Herkunft auf einer Karte eintragen und darüber informieren. Wenn ich das für eine ganze Klasse haben möchte, brauche ich natürlich die Ergebnisse aller Gruppen. Ansonsten habe ich kein gutes Bild über die Gesamtgruppe. Das kann natürlich auch sein, wenn ich ein Ganzes in verschiedene Teilkomponenten unterteile, zum Beispiel unterschiedliche Akteure in einem Roman oder sowas, die vorgestellt werden sollen und von unterschiedlichen Gruppen bearbeitet werden, ist es erst dann komplett, wenn alle ihren Beitrag geleistet haben. Was nicht so gut geeignet ist, sind zum einen natürlich Sachen, die aufeinander aufbauen, wie schon gesagt, und sogenannte disjunktive Aufgaben haben sich auch erwiesen, dass sie nicht ganz so günstig sind. Das bedeutet, das sind Aufgaben, so typische Problemlöseaufgaben, wo man sagen kann, die kann eigentlich, da brauche ich keine Auseinandersetzung oder nicht so sehr, sondern das kann eine Person auch ganz erfolgreich lösen. Das heißt, es möglicherweise hat in der Minute 1 eine Person einen perfekten Lösungsvorschlag und die anderen können überhaupt nichts dazu beitragen. Sie haben keine Aufgabe sozusagen. Das ist auch weniger günstig. Das heißt, bevor Sie eine Gruppenarbeit vorbereiten, in einem Unterricht muss man sich überlegen, passt hier mein Inhalt überhaupt, kann ich den überhaupt so aufteilen? So, dann Dann das zweite Grundprinzip, also das war jetzt das eine, ne? Nehmen Sie auf jeden Fall echte Gruppenaufgaben, schauen Sie, was die Auswahl der Gruppenaufgabe mit der Schülerinteraktion macht. Das zweite, und das ist eigentlich das Spannendste, ist die Interdependenz. Das heißt, Interdependenz meint hier die Beziehung der Schüler untereinander. Das heißt, Ziele, die eine Person, ein Schüler oder eine Schülerin verfolgt, können dann oder sind in Abhängigkeit davon zu sehen, wie das Erreichen der Ziele der anderen Schüler ist. Das ist zunächst mal neutral. Was für uns gut ist, ist die positive Interdependenz. Das heißt, wenn diese Ziele zusammenpassen, wenn ich für das Erreichen meines Ziels auch das Erreichen der Ziele der anderen Schüler brauche. Es wird gleich noch ein bisschen plastischer, ist ein bisschen umständlich erklärt gerade. Deutlicher wird es, glaube ich, auch schon, wenn man sich überlegt, was ist denn das Gegenteil? Also die negative Interdependenz. Das ist eine typische Wettbewerbssituation. Ziele von Person A lassen sich nur auf Kosten der Ziele von Person B erreichen. Wenn es um einen Sieg geht, kann nur einer gewinnen. Das heißt, sobald ich gewonnen habe, kann der andere nicht mehr gewinnen. Ne? Das wäre eine typische Situation. Auch das hier ist, da kann man sich das ganz gut dran merken. Beispiel für Interdependenz. Sie haben hier zwei Fußballteams, offensichtlich nicht die gleiche Mannschaft. Innerhalb dieser Mannschaften haben Sie ein ganz, ganz typisches Beispiel für positive Interdependenz. Das heißt, die haben alle ein gemeinsames Ziel, die wollen gewinnen als Team. Die haben alle unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Aufgaben und die brauchen sich gegenseitig. Ohne den Stürmer wird es schlecht, ohne den Torwart wird es schlecht. Also man braucht sich gegenseitig, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Gleichzeitig hat man eine ganz, ganz deutliche negative Interdependenz mit dem gegnerischen Team. Es kann nur einer gewinnen. Das ist eine ganz gute Hilfe, um sich das zu merken. So, wie kann man das jetzt herstellen? Indem man gemeinsame Ziele setzt. Das heißt, ich brauche natürlich auch erstmal gemeinsame Ziele, um so ein gemeinsames Ziel verfolgen zu können. Indem man, das hört sich erstmal ein bisschen seltsam an, wird aber hoffentlich an einer Methode, die ich gleich vorstelle, noch ein bisschen plastischer. Ressourcen werden voneinander abhängig gemacht. Das heißt, nicht jeder verfügt über die gleichen Informationen, über die gleichen Ressourcen, sondern erst in der Gruppenarbeitssituation wird das zusammengetragen. Und interdependente Aufgaben, das heißt, ich brauche tatsächlich, das ist dann die Umsetzung, die Gruppenmitglieder untereinander, um zu einem richtigen Gesamtergebnis kommen zu können. Ich hörte irgendwas, das muss ich jetzt mal kurz unterbrechen, von 5 Minuten Pause, die Sie hier immer machen. Ja, nein, vielleicht. Bitte, wegen Riedberg. Das ist jetzt alles. Gibt es noch jemand, dann machen wir das jetzt. Ich bin mit dem Zeitplan nicht so ganz vertraut. Gibt es noch jemand, der zum Riedberg muss? Oder sind jetzt alle weg? Alles klar, wer zum Riedberg muss, bitte jetzt. Super, dann bleiben Sie alle da. Dann würde ich sagen, wir machen das zu Ende. Ist das in Ordnung? Wir haben noch eine Viertelstunde, ja. Okay, wir machen einfach weiter. Ich hätte vielleicht früher diese Pause machen können. Egal. So. Also es wäre jetzt sehr, sehr schade, wenn wir jetzt an dieser Stelle hängen bleiben würden. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Und Sie müssen einfach gucken, dass Sie schauen, wenn Ihnen irgendwas fehlt, dann sagen Sie Bescheid. So. Also positive Interdependenz, das war das zweite Grundprinzip. Das dritte kommt jetzt noch. Die individuelle Verantwortlichkeit. Individuelle Verantwortlichkeit meint auch tatsächlich, dass alle einzelnen Mitglieder von Kleingruppen dafür verantwortlich sind, dass sie zu einem guten Ergebnis kommen. Das heißt auch in der Umsetzung, dass man erkennen kann, sind Individuen erfolgreich und nicht nur ist die Gruppe erfolgreich. Das heißt, es gibt häufig in Methoden, die darauf aufbauen, eine Kombination aus Gruppenergebnissen, aber auch Einzeltests, Einzelergebnissen, sodass man da auch den individuellen Erfolg noch sehen kann. Also das sind alles Prinzipien, die sind auch tatsächlich sehr, sehr gut beforscht. Das heißt, das sind Dinge, die sind auch nicht neu. Das sind aber Prinzipien, die tatsächlich den Erfolg von Gruppenarbeiten ausmachen, die den Erfolg von Gruppenarbeiten gegenüber Einzelarbeiten sehr, sehr deutlich machen. So, wie kann individuelle Verantwortlichkeit nun ganz konkret hergestellt werden? indem ich Aufgaben aufteile. Jeder hat unterschiedliche Teilaufgaben zu bearbeiten. Das heißt, es ist am Schluss dann auch die Aufgabe des Einzelnen, nicht nur etwas vorzustellen, etwas in die Gruppe zu bringen, sondern es muss sich auch tatsächlich dann jeder auch gleichzeitig darum kümmern, sein Ergebnis, also von den anderen oder die Ergebnisse der anderen zu verstehen und dafür zu sorgen, dass man selber auch verstanden hat. Das heißt, zu fragen, einzufordern, zu gucken, an welcher Stelle ist hier noch etwas offen. Auch das eine Möglichkeit, hatte ich gerade schon erwähnt, indem man nicht nur auf ein Gruppenergebnis fokussiert, sondern auch die Möglichkeit in Betracht zieht, individuelle Leistungstests mit Gruppenarbeiten zu verknüpfen. Und auch das ist eine Möglichkeit, hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, das Herausgreifen einzelner Schüler in der Gruppenarbeit mit der Bitte, den aktuellen Arbeitsstand zusammenzufassen. Das muss nicht einmalig sein, sondern das kann an verschiedenen Stellen passieren, sodass jeder über das momentane Geschehen in der Gruppe, über das Inzwischenergebnis informiert sein muss und die Möglichkeit haben muss oder die Befähigung haben muss, darüber Auskunft zu geben. Wenn ich weiß, es könnte auf mich zukommen, so eine kleine Zusammenfassung, dann agiere ich in einer Kleingruppe wahrscheinlich auch anders, als wenn das nicht der Fall ist. Was man auch macht, was es wahrscheinlicher macht, dass individuelle Verantwortlichkeit auch von den einzelnen Mitgliedern wahrgenommen wird, sind kleine Gruppengrößen. Je größer so eine Gruppe ist, desto eher hat man dieses Gefühl, ach, die anderen machen schon oder ich habe hier sowieso keine Bedeutung. Das passiert sehr, sehr viel schneller, wenn ich relativ große Gruppen habe versus ich arbeite in relativ kleinen Kleingruppen. Oder auch in der Rolle des Lehrers, das heißt, wenn ich eine Gruppenarbeit im Ablauf, im Prozess beobachte, betreue, dass man da dann auch schauen kann, wie kann sind die individuellen Beiträge, die von den Schülern kommen, finden die statt, werden die eingebracht, dass man auch da eine begleitende Rolle einnimmt, macht es natürlich auch transparenter, was in so einer Gruppe passiert. So, die Lösung. Das ist immer schön, wenn eine Folie mit die Lösung anfängt. Da steht dann meistens auch was Erfolgreiches drauf. Das heißt, Sie haben jetzt gehört, es gibt Herausforderungen oder es gibt Potenziale bei Gruppenarbeiten. Es gibt gewisse Probleme und Herausforderungen. Und es gibt Prinzipien, die diese Probleme und Herausforderungen erklären bzw. in Richtung einer positiven Lösung deuten. Es gibt, und auch das ist ganz praktisch, dass, dass es da schon einige Jahrzehnte gibt an Forschung, an didaktischen Entwicklungen und auch Forschung dazu, auf die man zurückgreifen kann, dass man Dinge benutzen kann, die schon erprobt sind. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht anfangen, komplett sich alles neu auszudenken, sondern Sie können sich auch Instruktionsformen bedienen, die diese Grundprinzipien einfach sehr, sehr gut umsetzen und ganz gezielt aufgreifen. Da wollte ich hin. Das erste kennen Sie vielleicht schon, Gruppenpuzzle, haben Sie das schon mal gehört? Nicken Sie mal, wenn Sie es kennen, so ein paar sehe ich. Okay, Jigsaw ist das Originalwort. Sie sehen, es ist auch wieder nicht ganz neu, ist aus den 70ern, ist von einem Sozialpsychologen entwickelt und ist eine ganz spannende, ganz gute Arbeitsform, die man erstmal kurz verstanden haben muss, aber dann sieht man auch sehr, sehr deutlich, wie diese verschiedenen Prinzipien der positiven Interdependenz und der individuellen Verantwortlichkeit hier sehr gut umgesetzt sind. Das Grundprinzip ist, ich skizziere das, damit Sie wissen, wie das da untergebracht wird, ohne dass Sie jetzt hier rausgehen müssen und das im ganz Detail wissen müssen. Das Prinzip ist, ich habe verschiedene Kleingruppen, die zunächst einmal in einer Stammgruppe organisiert sind. Also es sind einfach kleine Gruppen. Diese Stammgruppen finden sich am Anfang und am Ende der Gruppenarbeit. Zwischendrin gehen die einzelnen Mitglieder jeder Stammgruppe, kriegen die unterschiedliche Themen zugeteilt oder suchen sich die aus und treffen sich dann in themenhomogenen Expertengruppen. Das heißt, pro Stammgruppe habe ich vielleicht 4 Themen. Das heißt, die werden entsandt in 4 andere Grüppchen, wo sich dann die Schüler, die sich in diesen anderen Grüppchen treffen, jeweils zu einem Experten für ein Thema ausbilden. Das kann innerhalb von einer Unterrichtsstunde sein. Meistens ist das aber schon ein bisschen länger. Meistens ist das über mehrere Unterrichtsstunden hinweg eine relativ aufwendige Methode. So, in dem nächsten Schritt im Gruppenpuzzle, gehen dann die Experten, die ja nun Experten geworden sind, wieder zurück in ihre Stammgruppen und haben dann die Aufgabe, sich gegenseitig über ihre Themen zu informieren. Das heißt, die anderen so gut wie möglich auch zu Experten auszubilden. Das Ganze, also da hat man dann die positive Interdependenz ganz deutlich. Die individuelle Verantwortlichkeit kommt dann auch zum Tragen, denn am Schluss steht hier individuelle Wissensprüfung. Das heißt, im klassischen Gruppenpuzzle steht am Schluss kein Gruppenergebnis, sondern ein Individualtest. Und man muss selber dafür sorgen, dass ich über mein Expertenthema hinaus genügend Wissen mir aneigne, um so eine individuelle Wissensprüfung auch bestehen zu können. Haben Sie dazu Fragen? Ja? Ja, also die Frage war, hat man untersucht, ob der Wissensvorsprung wirklich nicht mehr sichtbar ist zwischen Expertenthema und den anderen Themen? Also insgesamt, greift das gleich wieder auf. Insgesamt muss man sagen, ist das Gruppenpuzzle sehr gut untersucht und in den Ergebnissen, was den Lernerfolg angeht, ist das ganz gut. Es ist nicht viel besser oder nicht immer besser als traditioneller Lehrerunterricht. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen, hängt zum einen auch damit zusammen, dass tatsächlich das Expertenthema häufig besser gelernt ist, völlig klar, aber wenn man sich überlegt, was kann so eine kooperative Arbeitsform leisten, was ein traditioneller Unterricht nicht leisten kann, dann ist es eigentlich schon ziemlich toll, dass diese Methode, in der der Lehrer nicht unterrichtet, in dem Sinne, dass Wissen übermittelt wird, sondern dass die Schüler das übernehmen. Die sind ja nicht dafür ausgebildet oder sowas, die machen das aber, die kriegen das ganz gut hin. Gleichzeitig ist das Gruppenpuzzle oder auch andere kooperative Methoden sehr gut darin, auch noch zusätzliche andere Kompetenzen zu fördern. Sowas wie Kommunikationsfähigkeit oder soziale Kompetenzen, die ich für den Umgang in der Gruppe brauche, sodass ich da einen Zugewinn habe, der das okaye Ergebnis in dem Lernerfolg noch zusätzlich bereichert. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ich kürze das ein bisschen ab, also Sie kriegen diese Sachen dann ja auch noch zum Nachlesen, das ist auch in der Lektüre, in der Literatur, die Sie zu dieser Sitzung haben, auch nochmal beschrieben. Zwei andere Prinzipien, die ich jetzt wirklich nur anreiße, sind die Gruppenrallye und das Gruppenturnier. Die funktionieren beide so, dass es am Anfang einen lehrerzentrierten Einstieg gibt und dass es dann Gruppenaufgaben gibt, also Gruppenphasen. Das Interessante daran ist, dass hier die individuelle Leistung der Schüler eine große Rolle spielt und aber auch die Kombination mit einer Gruppenleistung. Das heißt, in dieser Gruppenrallye gibt es verschiedene Gruppen, die bearbeiten Teilthemen und am Schluss gibt es einen Wissenstest und die Gruppe, die im Mittel den höchsten Wert hier erreicht hat, gewonnen, hat diese Gruppenrallye gewonnen sozusagen. Bei einem Gruppenturnier ist es so ähnlich, aber ein bisschen anders. Das heißt, hier gibt es eine Einbindung der Wissensüberprüfung in so eine Art Wettbewerbssituation. Das heißt, zu unterschiedlichen Teilthemen werden Mitglieder aus den einzelnen Kleingruppen entsandt und dann treten die praktisch in einem Wissenswettbewerb gegeneinander an. Und die Gruppe, die dann ganz am Schluss mit den meisten kleinen Siegen dasteht, die hat dieses Gruppenturnier gewonnen. So. Gut, jetzt komme ich auch schon beinahe zum Schluss. Ich möchte Sie noch auf diese Form der Gruppenarbeit hinweisen, würde Sie aber bitten, dass Sie das dann einfach nochmal selber nachlesen. Das hat nochmal einen anderen Charakter. Das ist aber eine ziemlich spannende Methode, diese konstruktive Kontroverse, um diese kognitiven Konflikte, die ich vorhin angesprochen habe, gut zu evozieren und gut zu bearbeiten und im Sinne von erfolgreicher Gruppenarbeit zu nutzen. So, das ist ja nicht ganz irrelevant, wenn es hier um eine pädagogisch-psychologische Vorlesung geht, dass man sich nicht nur anschaut, was klingt denn irgendwie logisch, sondern tatsächlich auch, was hat Evidenz, was funktioniert, was hat die Forschung gezeigt, was klappt auch. Ich würde Sie bitten, jetzt nochmal für 3 Minuten Ihre Konzentration nochmal zu fokussieren. Danke. Wenn man in die Forschung zur Gruppenarbeit reinschaut, sieht man, dass es wirklich ganz gut. Also man muss ein bisschen differenzierter schauen, was es ist nicht einfach nur die Gruppenarbeit oder der Frontalunterricht, sondern es geht wirklich darum, genauer hinzuschauen, was wird da gemacht, wie funktioniert das und wie ist es umgesetzt. Sie haben ganz, ganz oft im Schulalltag, dass irgendwie diese Prinzipien, die ich gerade auch so anskizziert habe, nur umgesetzt werden, aber an einigen Stellen verändert werden. Das kann was mit der Effektivität machen. Das heißt, da muss man tatsächlich gucken, werden die Prinzipien, diese drei Prinzipien, die darunter liegen, werden die durch eine Veränderung verletzt oder sind die noch aufrechterhalten? Das ist dann Ihre Aufgabe, wenn Sie im Unterricht, in der Unterrichtsplanung sind, zu entscheiden, an welchen Stellen kann ich hier flexibel sein und an welchen Stellen verletze ich diese Prinzipien und mache damit den Erfolg unwahrscheinlicher, den so eine kooperative Methode mitbringen kann. Was man nochmal ganz positiv hervorheben kann, und das ist dann auch ein ganz guter Schluss, sind die positiven Effekte, die solche kooperativen Lernformen haben, eben nicht nur auf den Lernerfolg, sondern tatsächlich auch auf Motivation, auf Einstellungen, auf soziale Kompetenzen, die ja alle als parallele Lernziele noch im Unterricht mitlaufen. So, gibt es denn noch, bevor Sie einpacken, würde ich gerne noch fragen, ob es noch Fragen gibt. Gibt es noch etwas, was Sie geklärt haben möchten? Okay, gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis irgendwann. Tschüss, danke.